Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Am 23. Dezember lagen als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk mehr oder weniger Einreiseverbote in den USA unter dem Weihnachtsbaum, unter anderem für die Führung einer deutschen NGO. Im Zentrum Hate Aid, eine Organisation, die vorgibt, digitale Gewalt zu bekämpfen, dabei aber mit staatlichen Geldern, politischer Rückendeckung und direktem Einfluss auf Plattformen arbeitet. Kritiker sagen, Hate Aid ist längst kein zivilgesellschaftlicher Akteur mehr, sondern ausgelagerte Staatsmacht, ohne demokratische Kontrolle, aber mit realen Folgen für die Meinungsfreiheit. Über Hate Aid und die Einreiseverbote spreche ich jetzt mit Rechtsanwalt Ralf Höcker. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Zunächst mal sprechen wir über Hate Aid. Die bezeichnen sich selber als NGO. Was unterscheidet Hate Aid konkret von einer staatlich beauftragten Stelle eigentlich?
Ja, nicht viel. Es gibt eine staatliche Initiative, die der Grund dafür ist, dass Hate Aid existiert. Hate Aid wird staatlich zum einem erheblichen Teil finanziert mit Millionen aus Bundesmitteln. Hate Aid ist persönlich sehr eng verknüpft mit politischen Entscheidungsträgern. Hate Aid wird von der Politik als Berater hinzugezogen und Hate Aid führt Aufgaben aus, die eigentlich urstaatliche Aufgaben sind, nämlich die Prüfung, welche Äußerungen zulässig sind und welche nicht zulässig sind. Und übt Druck aus, damit bestimmte Äußerungen nicht mehr im Internet erscheinen, mit Begründungen, die zum Teil abenteuerlich sind. Was die da machen, ist die Wahrnehmung einer ausgelagerten staatlichen Aufgabe. Und damit ist das keine NGO, sondern eine GO. Es ist eine Organisation, deren Handeln letztlich staatlich oder quasi staatlich ist.
Wie hoch ist denn der Anteil öffentlicher Finanzierung an dem Gesamtbudget und vor allem von welchen Ministerien kommt der?
Das kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus dem Familienministerium und dem Justizministerium. Den aktuellen Anteil kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, aber das ist sicher mehr als 20%, vielleicht auch mehr als 30%, aber so ungefähr in der Größenordnung. Und ansonsten kommt vieles von privaten Spendern und sonstigen privaten Quellen. Aber klar ist, dass es eine eindeutige, auch personelle Verwandlung gibt mit einem bestimmten politischen Bereich, nämlich einem linksgrünen politischen Bereich. Und ganz überraschend ist es dann auch so, dass vor allem, jedenfalls wenn wir uns prominente Mandate angucken oder prominente Fälle, in denen Hate Aid unterstützt hat, es sich um Personen aus eben diesem linksgrünen Spektrum handelt, die dann auch mit Steuergeldern mitfinanziert werden letztlich. Zum Teil auch querfinanziert, wie auch immer, aber sie kriegen aus staatlichen Quellen Geld, damit erfüllen sie ihre Aufgabe und dieses Geld, das sie aus staatlichen und privaten Quellen bekommen, fließt dann wieder an bestimmte Politiker mittelbar zurück aus dem linksgrünen Spektrum. Also das klingt schon alles sehr nach Filz und nach Klüngel, wie man bei uns in Köln sagt.
Und nach Kreislaufwirtschaft klingt es auch noch und es klingt recht wenig zivilgesellschaftlich, um mal bei diesem Wort zu bleiben. Welche demokratische Kontrolle unterliegt Hate Aid eigentlich und wer kann die Arbeit effektiv stoppen oder korrigieren?
Tja, also eine demokratische Legitimation besteht erstmal nicht. Die Geschäftsführung können wir ja nicht in einem demokratischen Prozess abwählen. Wir können nicht morgen eine Abstimmung machen und dann abstimmen lassen darüber, ob die weiterhin ihre Arbeit machen sollen. Darum gibt es schon mal keine direkte demokratische Legitimation. Das alles wird vermittelt über die Legitimation der Regierung, die letztlich dafür verantwortlich ist, dass es diese Organisationen gibt und die diese Macht haben. Mit Demokratie hat das Ganze aus meiner Sicht wenig bis gar nichts zu tun. Ich halte dieses Vorgehen eher für demokratiefeindlich, was Sie da machen. Aber Sie sagen natürlich genau das Gegenteil. Sie sagen, Sie schützen die Demokratie, Sie schützen die Meinungsfreiheit, indem Sie auf undemokratische Weise Meinungsfreiheit unterdrücken. Also das hat schon was von George Orwell von 1984. Es ist eigentlich vollkommen absurd, was da geschieht, aber viele nehmen es denen ab.
Sie haben es schon gesagt, eigentlich gibt es gar keine rechtliche Grundlage. Das muss man sich vielleicht nochmal genauer anschauen. Man übt ja seitens von Hate Aid Druck auf Plattformen aus, man initiiert Meldeverfahren und beeinflusst auch Löschentscheidungen. Wenn schon keine rechtliche Grundlage, auf welcher anderen Grundlage agiert man denn dann? Einfach, weil man es kann?
Es passiert natürlich auf einer rechtlichen Grundlage insofern, als es den DSA gibt, den Digital Services Act. Es gibt schon eine rechtliche Grundlage. Allerdings gibt es keine demokratische Kontrolle, keine direkte demokratische Legitimation in dem Sinne, dass jetzt irgendjemand die Möglichkeit hätte, die Geschäftsführung zum Beispiel von Hate Aid per demokratischer Abstimmung, Volksabstimmung oder wie auch immer
abzuwählen. Das funktioniert eben nicht und man hat auch keinen Einfluss direkt auf das, was die da tun. Wenn die wollen, und das ist nun mal ein linksgrüner Klüngel, der sich vorgenommen hat, Meinungsäußerungen zu beschränken, wenn die das wollen, dann helfen die eben nur Leuten, die ihnen politisch in den Kram passen und dass das in diese Richtung geht, auch tatsächlich geht, das können wir ja wirklich sehen. Wenn man nicht das vertritt inhaltlich, was die Macher von Hate Aid inhaltlich politisch befürworten, dann hat man es sehr schwer, an die Fördergelder zu kommen, dann hat man es sehr schwer, eben Gerichtsverfahren finanziert zu bekommen. Das funktioniert dann eben im Zweifel möglicherweise nicht, während man als Renate Künast sofort Gelder bekommt, um irgendwelche Äußerungen wegzuklagen.
Warum braucht es dafür NGOs? Warum übernimmt das nicht ausschließlich die Justiz?
Es braucht keine NGOs, vor allem nicht in dieser exzessiven Form. Organisationen wie Hate Aid sind nicht nur vollkommen überflüssig, sie sind schädlich. Der Staat kann und sollte in der Tat direkt diese wichtige Aufgabe der Regulierung von Meinungsäußerungen im Netz, diese für die ganze Demokratie wichtige Aufgabe, selbst umsetzen. Und wie das geht, ist relativ simpel. Wenn im Netz jemand etwas sagt, was die Rechte eines Dritten verletzt, dann kann dieser Dritte dagegen vorgehen. Und er kann das durch einen Anwalt tun. Er kann zu Gericht gehen im Zweifel. Aber dass es dazwischen geschaltet irgendwelche Privaten gibt, die mit einer eindeutigen politischen Schlagseite nur bestimmte Dinge aus dem Netz fischen, das ist letztlich skandalös. Das brauchen wir nicht und damit muss Schluss sein.
Hate Aid selber sagt ja, das Ziel ist es, sicheres und demokratisches Internet zu schaffen. Also für wen soll das eigentlich sicher sein und vor allem auf wessen Kosten?
Wahrscheinlich für die berühmte unsere Demokratie. Nein, das ist natürlich Unsinn. Das ist dieses Safe Space Gequatsche, was man immer wieder hört. Es gibt ein schönes Buch von Frau Korostalski über die vulnerable Gesellschaft. Das ist der Ursprung. Manche Menschen glauben, dass wir vor allem alle Opfer sind und ständig in Safe Spaces unterwegs sein müssen und nichts mehr zumutbar ist, schon gar keine harten Meinungsäußerungen. Ich will gar nicht ausschließen, dass hinter Hate Aid tatsächlich ein guter Wille steckt, nämlich der gute Wille, Leute tatsächlich davor zu schützen, mit irgendwelchen unliebsamen Äußerungen konfrontiert zu werden. Aber das ist nichts Gutes. Es ist nichts Gutes. Wir müssen das schon aushalten. Wer es nicht aushält, im Netz zu diskutieren, mein Gott, der muss einfach resilienter werden oder es halt sein lassen. Und die argumentieren jetzt, dass wenn die Diskussionen im Netz zu hitzig werden, dass es dann eben Leute gibt, die sich zurückziehen, weil sie das nicht aushalten. Da muss ich wirklich sagen, die sollen sich nicht so anstellen. Die sollen resilient werden. Das ist nur das Netz. Das ist ja keine Straßenschlägerei. Das ist einfach irgendein Pumuckl 0815 mit diesem Nickname, dem Netz irgendetwas schreibt, was einen stört. Ja, davon lässt sich ein normaler, resilienter Mensch doch nicht abschrecken, auch weiterhin seine eigene Meinung im Netz kundzutun. Und wenn er es tut, dann sollte er an seiner Resilienz arbeiten. Dann braucht er im Zweifel mal eine Therapie. Aber das kann nicht sein, dass wir uns hier gegenseitig in Watte packen und nur noch in Safe Spaces unterwegs sind. Das ist absurd.
Jetzt müssen wir natürlich den Spieß auch mal ein bisschen umdrehen. Wenn Hate Aid sich so auf die Fahne geschrieben hat, die Meinungsfreiheit zu schützen oder diese Safe Space herzustellen, wer schützt eigentlich die Meinungsfreiheit in Wirklichkeit dann vor Organisationen wie Hate Aid? Also gibt es irgendjemanden, der da noch halbwegs die Kontrolle drauf hat? Die Amerikaner sind ja aus ihrer Sicht diesen Schritt gegangen.
Nein, diese Kontrolle hat tatsächlich keiner mehr. Und das ganze Konzept ist ja absurd, zu sagen, wir beschränken Meinungsäußerungen und zwar sogar solche, die gar nicht rechtswidrig sind. Die schneiden wir einfach mal aus dem Netz, um damit denjenigen, die besonders ängstlich sind, zu ermöglichen, weiterhin mitzudiskutieren. Das hat auch welche Dimensionen. Das ist eine Umkehrung dessen, was da passiert. Zu sagen, wir beschränken die Meinungsfreiheit, um die Meinungsfreiheit zu stärken, ist schlicht und ergreifend absurd. Wir brauchen das nicht. Damit muss Schluss sein. Und ich bin froh, dass die USA sich jetzt einsetzen und Druck machen. Wenn dieser Druck schon nicht in Deutschland passiert oder in der EU, dann muss er eben von außen kommen, damit die Leute wach werden.
Ja, die US-Regierung behandelt Hate Aid eben nicht als NGO, sondern als ganz klar politischen Akteur. So werden die angesprochen. Mhm. Können Sie diese Sichtweise nachvollziehen?
Absolut, natürlich, denn das Ganze ist eine politisch mandatierte Geschichte. Die Politik hat sich Gedanken gemacht, was sie tun kann, um Meinungsäußerungen im Netz zu kontrollieren. Und dann wurde Hate Aid, wurden Trusted Flagger gegründet, wurden mit letztlich staatlichen Aufgaben ausgestattet. Es gibt eigens für Hate Aid und ähnliche Organisationen aufgesetzte Verfahren, die staatlicherseits zur Verfügung gestellt werden, die funktionieren. Damit kann Meinungsfreiheit per Druck außer Kraft gesetzt werden. Das ist nichts anderes als Politik. Hier werden Grenzen der Meinungsfreiheit, und zwar weltweit, beschränkt. Es geht nicht nur um den Schutz von irgendwelchen Betroffenen, die allzu sensibel sind und sich über irgendein Posting aufregen. Es geht um Politik, die Beschränkung der Grenzen der Meinungsfreiheit durch Druck auf Plattformen, durch Druck auf einzelne Nutzer, ist nichts anderes als Politik. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn andere Länder gegen deren Politik und deren Grundrechtsverständnis so etwas verstößt, dass diese Länder wie die USA eben jetzt sich einschalten und sagen, nein, so geht's nicht, das geht zu weit.
Jetzt ist der Aufschrei natürlich vor allem in der Europäischen Union und bei Hate Aid groß und es gibt große Solidaritätsbekundungen mit denjenigen, die auf die Einreisesperreliste gesetzt wurden. Wie wird sich das Ganze noch hochschaukeln? Also wird man da wieder zusammenkommen oder ist das aus Ihrer Sicht erst der erste Schritt einer Kette an weiterer Eskalation zwischen den USA und der EU zum Beispiel?
Die EU wäre gut beraten, jetzt nicht mit einer Eskalation darauf zu reagieren, jetzt also nicht zum Beispiel auch Einreiseverbote zu verhängen, wie das zum Teil gefordert wurde oder Ähnliches. Ich kann der EU nur empfehlen, sich mit den Amerikanern an einen Tisch zu setzen und darüber mal nachzudenken, was die da eigentlich tun. Aber das ist natürlich schwierig. Da ist eine Blase entstanden, ein sich selbst verstärkender Resonanzraum, innerhalb dessen nur noch von Kontrolle, von der Beschränkung von Meinungsfreiheit geredet wird und das auch alles für gut und richtig und demokratisch gehalten wird. Wenn man nun mit solchen Leuten zu tun hat, dann findet man das natürlich ganz furchtbar, was da aus den USA kommt. Aber es ist trotzdem sinnvoll, dass man mit dem wirklich größten und wichtigsten Verbündeten, den wir ja haben, dass man sich mit denen an einen Tisch setzt und mal ein bisschen darüber nachdenkt, was hier eigentlich passiert. Die USA sind hier auf der richtigen Seite und helfen wieder einmal möglicherweise die Freiheit in Europa zu retten.
Ist das Einreiseverbot nicht schlicht Ausdruck staatlicher Souveränität, so wie Hate Aid selbst ja auch staatliche Macht ausübt?
Ja, natürlich. Jedes Land kann frei entscheiden darüber, wer einreist. Es gibt kein Grundrecht auf Einreise in fremde Länder, auch wenn das in manchen Kreisen so wahrgenommen wird. Deswegen haben die USA natürlich das Recht, jeden auszusperren, den sie aussperren wollen. Und wenn das Leute sind wie die Geschäftsführer von Hate Aid, die tatsächlich eine politische Agenda verfolgen, mit der sie mit weltweiten Folgen versuchen, die Meinungsfreiheit einzuschränken, ja, warum sollten die Amerikaner dann nicht von ihrem Recht als souveräner Staat Gebrauch machen und sagen, nein, euch brauchen wir nicht. Ihr kommt bitte hier nicht hin. Man muss auch mal sehen, das ist eine sehr milde Maßnahme letztlich. Gerade mal 5 Personen aus ganz Europa sind jetzt sanktioniert worden und dürfen erstmal nicht einreisen. Wenn wir das vergleichen mit den Maßnahmen, die die EU gegen Elon Musk, gegen Twitter verhängen will, Millionenstrafen, also das ist schon eine andere Liga.
Der Fall Hate Aid zeigt, wer mit staatlichem Geld arbeitet, politische Agenda verfolgt und aktiv in Meinungsräume eingreift, der kann sich nicht dauerhaft hinter dem Etikett NGO verstecken. Die USA behandeln solche Akteure nicht als Zivilgesellschaft, sondern als das, was sie sind, nämlich politische Einflussnehmer. Über dieses Thema sprach ich mit dem Rechtsanwalt Ralf Höcker. Herzlichen Dank für Ihre Ausführung.
Ich danke Ihnen.